Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada. Der Gast, das ist Enno auf der Heide, Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung. Noch, denn er geht jetzt in den Ruhestand. Das aktuelle Thema ist die internationale Wissenschaftsdiplomatie oder etwas weniger schillernd die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und die Erfahrung eines Mannes, dessen Berufsleben ihn quer durch die großen Institutionen der deutschen Wissenschaft geführt hat. Herzlich willkommen, Enno auf der Heide.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr auf der Heide, wir wollen ja nicht übers Aufhören reden. Aber am Anfang doch einmal die Frage, wie schwer fällt Ihnen denn das Loslassen?
Ja, das hat ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber alles hat seine Zeit und ich bin Biologe und weiß, dass, weil die Umwelt sich immer verändert, sich auch die Generationen aufeinander folgen müssen, sonst ist keine gute Entwicklung möglich.
Apropos Biologe, Sie sind promovierter Biologe, Sie hatten sicherlich auch irgendwann mal mit einer wissenschaftlichen Karriere geliebäugelt, als Sie jung waren. Jetzt ist es ganz anders gekommen. Sie sind in der Wissenschaftsadministration gelandet. Wie kam das?
Ja, also ich glaube, eine wichtige Rolle hat durchaus gespielt, dass ich auch zum Ende des Studiums in der Diplomarbeit schon mit Forschungsförderung in Kontakt gekommen bin und dachte, oh, die Leute, die das organisieren, die haben so eigentlich auch einen tollen Job. Und in der Doktorarbeit, die ich in einer tollen Umgebung gemacht habe, im Friedrich-Miescher-Labor in Tübingen, kamen doch auch Diskussionen, auf die mich ein bisschen frustriert haben, nämlich die Einsicht, die Notwendigkeit, dass man sich doch sehr stark spezialisieren muss und dass angesichts der vielen Dinge, die man sich für sein Spezialgebiet erarbeiten muss, dass links und rechts gucken eigentlich ein Luxus ist, den man sich vielleicht zumindest in der frühen Phase der Karriere gar nicht richtig erlauben kann. Jedenfalls war das so ein bisschen die Einstellung meines Doktorvaters. Und das hat, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass ich dann gedacht habe, oh, da gibt es auch die anderen, die können sich mit Wissenschaft beschäftigen, aber müssen sich nicht so wahnsinnig spezialisieren. Und als dann zum Ende meiner Doktorarbeit ich diese Stellenanzeige sah vom DLR-Projektträger, da dachte ich, das könnte etwas sein. Und da ich direkt ein Angebot bekommen habe, habe ich diesen Weg dann auch eingeschlagen.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Betreuung laufender Förderschwerpunkte, habe ich gelesen, hieß dieser erste Job, den Sie gehabt haben. Schwerpunkt Rheuma und Autoimmunerkrankungen. Dann ging es weiter. Sie sind dann gewesen nach dem DLR beim Wissenschaftsrat. Sie sind bei der Helmholtz-Gemeinschaft gewesen. Sie waren bei der Max-Planck-Gesellschaft. Bevor Sie zur AVH kamen, habe ich noch eine Institution vergessen?
Nein, mehr gab es nicht.
War ja auch genug, wenn man sich anschaut, dann kann man sagen, Sie haben eigentlich doch ganz wesentliche Adressen des deutschen Wissenschaftssystems mitgenommen. Bisschen gemein, wenn ich jetzt frage, wo war es denn am schönsten?
Ja, wo war es am schönsten? Also ich meine, die Arbeit für die Alexander von Humboldt Stiftung ist schon, glaube ich, die erfüllendste, gerade auch deshalb, weil es eben um das geht, was mir am Herzen liegt, nämlich die Arbeit für individuelle Forschende. Aber das war natürlich im Prinzip auch bei der Max-Planck-Gesellschaft der Fall, die ja auch das Individuum in den Vordergrund stellt. Und auch da gab es schon diese internationalen Kontakte. Insofern ist das ein bisschen schwer abzuwiegen, welches schöner war. Jetzt ist halt mehr Verantwortung, was Gestaltungsspielraum bedeutet, aber vielleicht auch die ein oder andere Nacht mit etwas weniger Schlaf. Vielleicht habe ich bei Max-Planck ein bisschen besser geschlafen.
Die Vorlage nutze ich jetzt nicht, dass ich sage, bei der Max-Planck-Gesellschaft schläft man besonders gut. Jetzt habe ich es doch getan. Aber ja, auf der Heide, was man halt sagen kann, in den vergangenen Jahren, in vielen Gesprächen habe ich gemerkt, es gibt wenige Leute, die das Wissenschaftssystem und die Institutionen so gut kennen wie Sie. Insofern habe ich Sie immer sehr als Gesprächspartner geschätzt. Aber Sie haben es gesagt, AVH ist was ganz Besonderes für Sie. Was macht die denn so besonders?
Besonders macht sie eigentlich, dass sie eben keine traditionelle Forschungsförderungsorganisation ist, sondern dass sie sich bemüht, wirklich lebenslange Verbindungen von Menschen rund um den ganzen Globus aufzubauen. Und etwas sehr Besonderes ist dann natürlich, wenn man dort arbeitet, dass man Menschen aus aller Welt trifft, die gute Erfahrungen mit Deutschland gemacht haben. Sie sind von Deutschland gefördert worden, sie haben einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere in Deutschland gemacht, wenn Sie schon als Postdoc-Stipendiaten waren oder Sie haben eine Ehrung durch Deutschland erfahren, sodass Sie einem mit großer Offenheit begegnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es, ja, einer meiner Vorgänger hat das als das Humboldt-Gefühl mal bezeichnet. Es gibt eben eine Kultur im Humboldt-Netzwerk, die wirklich Kommunikation auf Augenhöhe bedeutet. Augenhöhe wird immer wieder bemüht, aber sie wird doch nicht immer realisiert. Und ich glaube, im Humboldt-Netzwerk klappt das deutlich überdurchschnittlich gut, dass eben eine Sudanesin sagte mir mal, wenn ich mit meiner Adresse in die USA schreibe, kriege ich nie eine Antwort. Es sei denn, ich schreibe an einen Humboldtianer, an eine Humboldtianerin und sage, dass auch ich Humboldtianerin bin. Dann kriege ich immer eine Antwort. Also diese Kommunikation auf Augenhöhe zwischen ganz verschiedenen Ländern macht einfach bringt eine gegenseitige Wertschätzung oder beruht auf einer gegenseitigen Wertschätzung, die die Kommunikation ganz besonders macht. Und diese Kombination aus Verbundenheit mit Deutschland und Verbundenheit untereinander um die ganze Welt herum, das ist natürlich einzigartig und das kriegt man in anderen Förderorganisationen oder auch Forschungsorganisationen so nicht mit.
Können Sie mit dem Begriff Elite was anfangen? Also die Humboldt-Stiftung ist natürlich schon eine, die ganz bestimmte Typen von Forscherinnen und Forschern anziehen möchte.
Ja.
Das würde man dann schon als Elite bezeichnen, oder?
Ja, das kann man als Elite bezeichnen. Der Elite-Begriff ist in Deutschland natürlich nicht so gerne gehört. Und auch deshalb haben wir zum Beispiel überlegt, sollen wir überhaupt weiterhin also unser Claim ist ja Exzellenz verbindet, be part of a worldwide network. Sollen wir das Wort Exzellenz nicht vielleicht streichen? Es geht hier wirklich nicht um eine herrschende Elite. Wir haben ja sehr viele Leute, die wirklich auch aus schwierigen Verhältnissen kommen und die eben gerade nicht zu einer herrschenden Elite gehören, sondern die einfach zu einer kreativen Elite gehören. Und auf der anderen Seite ist aber diese Tatsache, dass die Hierarchien in der Weltgesellschaft, die wir ja überall sehen, dass die in der Humboldt-Stiftung ein bisschen außer Kraft gesetzt sind, weil jeder und jede, die in diesem Netzwerk ist, geht davon aus und ich denke, kann in der Regel auch davon ausgehen, dass die Person, die ihr in diesem Netzwerk begegnet, auch herausragende intellektuelle Fähigkeiten hat. Und insofern ist diese Funktion des weltweiten Kommunizierens auf einer wirklichen Augenhöhe und mit einem wirklichen Ernstnehmen der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch eine Folge dessen, dass wir in der Tat sehr hohe Maßstäbe anlegen, bevor jemand durch die Humboldt-Stiftung gefördert wird.
Man kann ja feststellen, dass sich im Verständnis von Wissenschaftsaustausch, dem Wissenschaftsaustausch, wie Deutschland ihn betreibt, sich was verändert hat in den vergangenen Jahren. Früher herrschte doch sehr stark das Ideal der Völkerverständigung vor, der internationalen Kooperation. Jetzt kann man manchmal den Eindruck bekommen, geht es doch mehr um Konkurrenz und das Abwerben der besten Leute. Und Deutschland macht das mittlerweile wie alle anderen Länder auch. Sehen Sie einen gewissen Shift? Übertreibe ich damit oder hat sich da was verändert?
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde trotzdem vorher noch mal ganz kurz auf meine letzte Antwort zurückkommen, weil ich glaube, ich habe was missverständlich ausgedrückt. Ich sprach von der Hierarchie zwischen im globalen Netzwerk zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Ethnien. Diese Hierarchie dürfte es überhaupt nicht geben. Also für mich ist der Zustand im Humboldt-Netzwerk der Zustand, der eigentlich überall herrschen sollte. Aber die Erfahrung sagt einfach, dass zu viele Menschen so eine Hierarchie empfinden. Und es ist toll, diese Erfahrung zu machen, dass diese Hierarchie dann plötzlich nicht mehr existiert. Das ändert die Menschen, da bin ich ganz sicher. Also ich sage eigentlich, wer die Erfahrung im Humboldt-Netzwerk gemacht hat, der kann sich einem Gedanken wie White Supremacy überhaupt nicht mehr anschließen. Das geht nicht mehr. Jetzt war Ihre Frage natürlich, und darauf komme ich gerne zurück, hat sich das verschoben in der Förderabsicht von weltweiter Vernetzung hin zu Brain Gain.
Also nicht nur bei der Humboldt-Stiftung, sondern insgesamt haben wir ein anderes Paradigma vielleicht jetzt auch.
Ich denke, dass es politisch ein bisschen tatsächlich eine stärkere Erwartung gibt, den Aspekt des Brain Gains in den Vordergrund zu stellen. Aber Wir machen natürlich auf der anderen Seite die Erfahrung und die machen mit uns auch die Menschen, die in Deutschland in der Diplomatie arbeiten oder auch Forschungspolitikerinnen und Forschungspolitiker, die in andere Länder reisen, dass die Förderung, die scheinbar selbstlose Förderung ausländischer Gastwissenschaftler, die dann zurückgehen, gerade deshalb so wirkungsvoll ist, weil sie zurückgehen, weil sie in ihren Heimatländern arbeiten und weiter die Verbindung mit Deutschland suchen und dadurch natürlich die deutsche Forschung stärker machen. Denn international vernetzte Forschung ist stärker als isolierte Forschung. Und die Humboldt-Stiftung, diese Förderung, diese scheinbar altruistische Förderung, stärkt die deutsche Forschung, weil sie sie mit den allerleistungsfähigsten Menschen in der ganzen Welt verbindet oder mit besonders leistungsfähigen. Natürlich haben wir nicht einfach die allerleistungsfähigsten, ist klar, aber mit besonders leistungsfähigen Menschen in der ganzen Welt verbindet. Und deshalb ist der Gain nicht unbedingt ein Brain Gain, weil es geht ja sowieso nicht immer nur um die Gehirne, sondern es geht um die Menschen. Der Gewinn liegt darin, dass wir Netzwerkmöglichkeiten haben, Kooperationsmöglichkeiten haben.
Wie
Natürlich
ist
haben
es
wir
denn
die
um,
Ja.
wenn ich es aber umdrehe und sage, naja, Sie haben vorhin von der Sudanesin, glaube ich, gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat denn der Sudan davon, wenn Sie eine schlaue, sehr schlaue, intelligente junge Wissenschaftlerin nach Deutschland holen?
Ja, dass sie hinterher zurückgeht, das ist ja gerade das Besondere. Und wir dürfen ja sogar deutsches Steuergeld ausgeben, damit die zurückgeht, sozusagen nicht als Belohnung, sondern in einem Rückkehrstipendium, die es ihr ermöglicht, in ihrem Heimatsystem wieder Fuß zu fassen.
Aber machen
Und
das die meisten oder ist es nicht in der
in der,
Realität so, dass
also
doch
was
viele
die, was,
bleiben?
was Afrika angeht, gehen über 90% nach Afrika zurück. Nicht notwendigerweise alle in ihr Heimatland. Die Mobilität innerhalb Afrikas ist auch relativ groß, aber in die Heimatregion. Über 90%. Und das ist natürlich ein riesiger Gewinn, weil diese Menschen bringen nicht nur ihr Wissen mit, was sie hier erworben haben. Also sie haben Fähigkeiten bei uns gelassen, sie haben ihre Perspektive eingebracht, ihre Kreativität, aber sie nehmen Erfahrungen mit zurück und sie nehmen ein Netzwerk mit zurück, mit dem sie in Zukunft auch besser arbeiten können, zu Hause arbeiten können für die Dinge, die in ihrem Land gelöst werden müssen.
Also das ist wirklich etwas, wo es dann funktioniert, wo man wirklich diese Gegenseitigkeit hinbekommt und nicht so, wie es auch sonst oft so ist, dass man sagt, kommt doch mal zu uns und dann geht ihr wieder und dann bleiben am Ende die Menschen doch, sondern sie haben wirklich diese 90%, die dann in beide Richtungen, die auch zurückgehen. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, sie waren bei Helmholtz, sie waren bei Max Planck. Das sind, wenn man so möchte, so die zwei, mit die zwei Extreme, im Wissenschaftssystem, Max Planck. Absolute Grundlagenforschung, Helmholtz sehr stark Richtung Missionsorientierung. Bei Humboldt, bei Alexander von Humboldt, da haben Sie beides? Oder wie würden Sie da die Strategie kennzeichnen?
Also wir haben ja keine inhaltliche Mission. Die Humboldt-Stiftung fördert alle Teile der Wissenschaft und wir haben keine Quoten, auch nicht für Fächer oder Grand Challenges. Also insofern sind wir da näher an der Max-Planck-Gesellschaft. Aber natürlich haben wir einen Purpose und dieser Purpose ist eben die internationale Vernetzung, die internationale Kooperation und die internationale Verständigung, Science Diplomacy, weit über die Forschung hinaus.
Es gibt einen Purpose natürlich und manchmal ist es eben doch auch so, dass an der Stelle zu bestimmten Zeiten Wissenschaftlerinnen aus bestimmten Fachgebieten mehr nachgefragt sind als in anderen. Stellen Sie das fest?
Naja, also die Leute, die sich nach Deutschland bewerben, tun das natürlich dann zunächst mal, weil sie hier attraktive Bedingungen finden. Also unsere Stärken, die Stärken der deutschen Forschung und auch die weniger starken Seiten spiegeln sich natürlich in unserem Netzwerk auch wieder. Aber wir haben immer gesagt, wenn der deutsche Steuerzahler, also der deutsche Staat, repräsentiert durch die Ministerien, ein besonderes Bedürfnis feststellt, dass wirklich am allerbesten die Humboldt-Stiftung erfüllen kann, dann sträuben wir uns auch nicht, dann sperren wir uns auch nicht gegen dedizierte Programme. Wir haben zum Beispiel eine Zeit gehabt, wo wir ganz besonders geworben haben um Materialwissenschaftlerinnen und Materialwissenschaftler aus dem Ausland, einfach mit Informationskampagnen. Hat nicht zu einer Quote in der Auswahl geführt, hat aber die Zahl der Materialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die interessiert waren an unseren Programmen, erhöht, weil die
Also doch ein
Politik.
bisschen mehr Helmholtz, wenn man so möchte.
Ja,
Doch
da
ein
gab es dann
bisschen mehr in
sozusagen mal so
bestimmte Richtung gucken.
einen kleinen Helmholtz-Touch und wir hatten ja die Humboldt-Professur für künstliche Intelligenz, die jetzt wieder ausgelaufen ist, die aber ja wirklich absolut herausragende Leute nach Deutschland gebracht hat. Und ja, wir sehen das ein. Wir haben nun mal Instrumente, die kein anderer in Deutschland hat. Und wenn es dann etwas gibt, was der deutsche Staat ganz besonders braucht, dann stellen wir diese Instrumente zumindest zeitweise natürlich auch zur Verfügung.
Man so möchte, sind das natürlich kleine Kompromisse, was die Alexander von Humboldt-Philosophie angeht. Ein größerer Kompromiss, könnte man zumindest sagen, hat in den vergangenen 5 bis 10 Jahren stattgefunden, als es darum ging, geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu fördern, nach Deutschland zu holen. Da galten dann plötzlich andere Auswahlkriterien, oder?
Richtig, richtig, ganz genau. Das ist aber kein Kompromiss, sondern das ist ein Wunsch der Humboldt-Stiftung gewesen. Ein Wunsch, der in der Stiftung schon diskutiert worden war, als ich kam, allerdings mit dem Ergebnis, dass es mit der Natur der Humboldt-Stiftung nicht vereinbar sei. Wir haben das dann wieder aufgegriffen, weil wir der Meinung waren, dass einmal Deutschland da aktiv werden muss. Also die führenden Organisationen, die Scholars at Risk und Scholars Rescue Fund oder auch CARA in Großbritannien, sind ja traurigerweise sozusagen mit deutscher Patenschaft entstanden, nämlich dadurch, dass eben Forschende aus Deutschland vertrieben wurden und flüchten mussten im Dritten Reich. Und wir waren schon der Meinung, Deutschland muss so ein Instrument haben. Und es passt dann eben auch zu unserem Engagement für Wissenschaftsfreiheit und für internationale Verständigung, also für das friedliche Zusammenleben von Menschen, sodass wir Menschen, die für diese Werte, für die die Humboldt-Stiftung immer gestanden hat, in ihren Heimatländern streiten und dadurch unter Druck kommen, dass wir die dann auch unterstützen. Insofern passt es vollständig in die Mission der Humboldt-Stiftung, weil es ein anderer Weg ist, unsere Werte zu verteidigen, dass wir eben auch denen beistehen, die unsere Werte teilen und dadurch unter Druck geraten sind.
Geben Sie zu, dass Sie selber dabei ein bisschen skeptisch waren, vielleicht am
Nee,
Anfang?
also ich war nicht skeptisch, sondern wir haben wirklich sehr, also Frau Sheldon, Barbara Sheldon, muss ich hier sagen, ist die Mutter dieses Programms, aber wirklich mit einer sehr, sehr expliziten Bitte nicht nachzulassen in ihren Überlegungen durch mich. Aber natürlich gab es Skeptik. Und 2015 gab es dann die große Welle der Migration. Und dadurch hat sich ein Window of Opportunity in der Politik eröffnet, das wir dann zusammen mit Andreas Görgen im Auswärtigen Amt nutzen konnten, um dieses Schutzprogramm einzurichten. Und
Sehr
er ist auch der
spannend.
Vater des Namens Philipp-Schwarz-Initiative. Das sollte ich vielleicht auch noch mal sagen.
Ist angekommen. Sehr spannend, wenn ich mir anschaue, was so an Publikationen oder an Kommunikation aus der Alexander von Humboldt Stiftung immer kam und kommt, ist, wenn es dann darum geht, das Deutschlandbild der Geförderten darzustellen. Was denken die Geförderten über Deutschland? Wie nehmen sie Deutschland wahr? Wie nehmen sie die Gesellschaft wahr? Wie nehmen sie das Wissenschaftssystem wahr? Und im Vorfeld, da haben Sie mir so ein paar Stichpunkte geschrieben, über die Sie vielleicht sprechen könnten. Und da haben Sie da geschrieben, Licht und Schatten. Fangen wir mit dem Licht an oder mit dem Schatten?
Ach, fangen wir mit dem Schatten an, weil ich ein optimistischer Mensch bin und lieber ins Licht gucke. Der Schatten in der Tat, also wo auch die Bewertungen erstens ohnehin nicht so toll sind und zweitens eben schlechter geworden sind in den letzten Jahren, das ist ein wichtiger Punkt, ist zum einen die Bürokratie. Das ist absolutes Schlusslicht in der Befragung. Sehr schwierige Sachen. Und das geht ja weniger das Wissenschaftssystem an. Das geht Dinge an wie die Ausländerämter, wie die Visaerteilung. Ganz großes Problem zurzeit. Die riesigen Wartezeiten in vielen Ländern. Nicht in allen, nicht in allen, aber in vielen Ländern. Schreckliche Wartezeiten, gerade auch für Familienmitglieder. Unzumutbare Zustände, dass Menschen eben dann ihre Kinder zu Hause lassen müssen und ihre Ehepartner. Und dann die Erfahrung in den Ausländerämtern mit Wartezeiten und Anstellen in der Nacht und all solche Sachen. Also das sind die Bürokratieerfahrungen. Und das Zweite, dass eben die Willkommenskultur auch abgenommen hat. Das ist natürlich gerade für die Menschen erfahrbar, die auch optisch als Ausländer erkennbar sind. Und das macht uns schon Sorgen. Es ist immer noch ein gutes Niveau und es ist kein vorherrschender Eindruck. Also wir sind nach wie vor ein sehr attraktives Land. Wir müssen uns auch überhaupt nicht über einen Mangel an Bewerbungen beschweren, ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist die Wirkung unserer Arbeit reduziert, wenn die Menschen mit Ausländerfeindlichkeit in Berührung gekommen sind.
wenn sie sich nicht mehr sicher fühlen. Das kann man, glaube ich, so explizit sagen. Und ich glaube auch so Dinge wie Kinderbetreuung, soziale Infrastruktur, da haben wir auch Nachholbedarf gegenüber
Ja.
zumindest einigen Ländern,
Ja,
oder?
genau. Wir haben ja so Abschlussbefragungen. Und also jeder Soziologe, jede Soziologin würde davon träumen. Wir haben ja 100% Antwortrate bei diesen Abschlussbefragungen, weil es, glaube ich, auch ein Bedürfnis der Geförderten gibt, am Ende dann die Bitte um Antwort da zu erfüllen. Und auch wenn da gibt es Vorgehen, also 1 bis 10 oder sowas, und dann gibt es Freitextfelder und die werden dann auf Englisch ausgefüllt und dann kommt da plötzlich das Wort Kindergarten-Schließtage als so Negativbild der Erfahrungen. Ja, da haben wir Nachholbedarf.
Das Licht wollten Sie noch erwähnen.
Genau. Also das Licht ist, dass die Geförderten einmal die doch wirklich sehr gute Ausstattung der deutschen Forschung immer wieder bemerken und zum Zweiten die Forschungsfreundlichkeit unserer Gesellschaft. Also wir haben natürlich auch unser Wissenschaftsbarometer und sehen, es ist nicht mehr so gut wie früher, aber hier haben wir im internationalen Vergleich immer noch eine sehr hohe Forschungsfreundlichkeit. Und ja, das gilt es zu bewahren, aber wir sind hier wirklich nicht, wir kämpfen hier eigentlich nicht bergauf, sondern wir kämpfen wirklich auf einem sehr guten Niveau, diese Forschungsfreundlichkeit zu erhalten.
Sie haben vorhin gesagt, es geht nicht nur darum, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler oder Köpfe nach Deutschland zu holen oder mit Deutschland in Austausch zu bringen, wenn man eben auch daran denkt, dass eben viele zurückgehen, sondern es geht darum, auch Menschen zu holen. Was sind denn dann so die menschlichen Erlebnisse, die man hat, wenn man mit Humboldtianern arbeitet?
Ja, also mein Lieblingsthema sind die Humboldtianer Kinder. Die Humboldtianer Kinder gehören ja wirklich schon von Anfang an dazu. Also die Humboldtianer werden ja jedes Jahr durch den Bundespräsidenten empfangen im Schloss jetzt im Park von Schloss Bellevue, früher eben dann im Palais Schaumburg. Und da haben von Anfang an, also schon in den 50er Jahren, die Kinder dazugehört. Mir hat mal jemand aus dem Bundespräsidialamt gesagt, dass es bis in die 70er Jahre hinein die einzige Veranstaltung gewesen sei, wo Kinder zugelassen waren. Und das ist deshalb, weil man von Anfang an verstanden hat, wenn wir dieses Netzwerk aufbauen wollen, diese Identifikation mit Deutschland erreichen wollen, dann müssen wir die ganzen Familien einschließen. Das machen wir heute noch und das führt eben dazu, dass die Kinder dann auch zu Botschaftern Deutschlands werden. Wiederholt höre ich von Alumni, die ich im Ausland treffe, ja, dass ihre Kinder immer noch Kontakte mit Deutschland haben. Eine Polin erzählte mir mal, dass ihre Kinder in ihrer Schule dafür geworben haben, dass ein Deutschkurs eingerichtet wird und dass dann tatsächlich irgendwann ein Deutschkurs eingerichtet wurde. Und insofern sind diese menschlichen Erlebnisse mit den Humboldtianer Kindern eine ganz tolle Sache. Und das Schöne ist natürlich, dass Kinder zum einen schnell Deutsch lernen und zum zweiten für ihre Eltern ganz viele Türen in den Sozialbeziehungen öffnen, weit über die Labors und Bibliotheken hinaus. Und deshalb ist es etwas Wunderschönes, dass wir in unserer Förderung immer die ganzen Familien einschließen können.
Insofern ist da die AVH auch wirklich so ein bisschen Avantgarde gewesen, weil es im deutschen Wissenschaftssystem eben gar nicht üblich war, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ihre Kinder mitbrachten und dass sie eine Rolle spielten. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Gibt es denn auch genuine Humboldtianer-Kinder, also
Ja, es
diejenigen,
gibt.
die zwischen Humboldtianern entstehen?
Genau, es gibt einige Alexanders, glaube ich, und Alexandras im Humboldt-Netzwerk, die sich in der Ta wo die Eltern sich bei Humboldt kennengelernt haben. Wir haben ja die Studienreise. Die Stiftung ist ja 1953 gegründet worden und ich sage immer, ein Teil der Gründungsidee war, der Welt zu beweisen, dass Deutschland auch ein kultiviertes Land sein kann, 8 Jahre nach dem Dritten Reich. Deshalb gehörte von Anfang an die Studienreise dazu und wir machen sie immer noch und sie ist wichtig, um einfach diese Beziehung zu Deutschland und den Eindruck von Deutschland, Kultur und Natur und Politik und Wirtschaft, auch den sozialen Bereich, NGO-Bereich vorzustellen. Und ja, da lernen die Leute nicht nur Deutschland kennen, sondern da lernen sie sich auch untereinander kennen. Und insofern, ja, es gibt echte Humboldtianer-Kinder.
Ich habe sie kennengelernt als jemand, der sehr konsequent ist, auch darin, dann bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt in Ruhestand gehen, dann ist das auch ein Ruhestand, zumindest insofern, dass wir nicht mehr so viel von ihnen hören werden zum Thema Außenwissenschaftspolitik, dass sie sich an der Stelle wahrscheinlich eher zurückhalten werden, was ich sehr integer finde. Aber nutzen Sie doch jetzt nochmal die Gelegenheit und sagen Sie, was ist für die Zukunft wichtig, für eine gelungene Außenwissenschaftspolitik, für internationale Kooperation in der Wissenschaft, gerade in dieser ja nicht einfachen Zeit. Also ein paar Ideen vielleicht, die den Hörerinnen und Hörern ja zum Weiterdenken verhelfen.
Ja, also mein Leitspruch ist da eigentlich, es kommt erstens immer anders und zweitens, als man denkt. Ich erinnere mich daran, dass ganz am Anfang meiner Zeit bei der Humboldt-Stiftung mich ein Abteilungsleiter eines Ministeriums fragte, warum wir eigentlich noch die Kooperation mit den USA fördern, weil Obama war im Amt und alles war gut und ne, also warum soll man jetzt noch Geld da rein investieren? Es läuft doch alles. Und wenn wir jetzt heute die Papiere angucken, dann heißt es, wir brauchen gerade die Wissenschaft, um angesichts einer drohenden zweiten Amtszeit von Trump die Beziehungen in den USA irgendwo auch noch gut am Leben zu halten. Und insofern glaube ich, dass die Zukunft der Wissenschaftspolitik diese Offenheit weiter bewahren muss von dirigistischen Eingriffen. Wir wollen jetzt mal vor allem das, wir wollen jetzt mal vor allem das andere absehen muss, weil wir die Zukunft eben nicht vorhersagen können. Das kann eben niemand von uns, weder die Politik noch die Wissenschaft. Und von daher eine breite Anlage finde ich wichtig. Natürlich kann man auf so einem breiten Teppich auch dann gewisse Profilstärkungen vornehmen. Und da denke ich, müssen wir noch stärker als bisher Afrika in den Blick nehmen. Zum einen deshalb, weil viele Leute sagen, die Zukunft der Welt entscheidet sich in Afrika. Es ist der dynamischste Kontinent, der Kontinent, wo noch am wenigsten Pfadabhängigkeiten festgelegt sind. Aber zum Zweiten auch, weil eben diese Frage Wettbewerb, die Sie angesprochen haben, sich vor allem in Afrika, sicherlich auch in Südamerika, aber eben ganz stark in Afrika entscheidet. Und die Wissenschaftsaußenpolitik von China, die ja extrem ausgebaut worden ist, und die neue Seidenstraße hat ja eine ganz starke Science Diplomacy Schiene, die wirkt sich doch so aus, dass immer mehr junge Forschende aus Afrika in China studieren und promovieren und dann einfach ihre Connections da haben. Und dass die hinterher dann noch in den Westen zusätzliche Beziehungen aufbaut, das ist überhaupt nicht gesagt. Wir müssen da sehr präsent bleiben und ich glaube, das müssen wir auch materiell wirklich gut unterstützen. Eine grundsätzliche Frage ist natürlich auch, wie dicht muss unser Netz sein? Und da machen wir doch die Erfahrung, also ich nehme jetzt auch mal wieder Afrika als Beispiel. Wenn Sie nach Nigeria gucken, dann wird es in der Forschungslandschaft kaum jemand geben, der ernsthaft Forschung macht, der die Humboldt-Stiftung nicht kennt. Da haben wir ein wirklich gutes Netzwerk und ich glaube, jede und jeder, die sehr ehrgeizig Wissenschaft betreibt, spielt zumindest mit dem Gedanken, sich auch um ein Humboldt-Stipendium zu bewerben. Wenn Sie dann in andere Länder gucken, die durchaus auch eine wirklich vielversprechende Entwicklung in der Wissenschaft machen, wie Kenia, dann ist es schon ganz anders, weil unser Netzwerk da noch nicht dicht genug ist. Das heißt, wir müssen eine gewisse Netzdichte, das gleiche Phänomen haben wir natürlich auch in Südamerika, wir müssen eine gewisse Netzdichte haben, damit wir wirklich die kreativsten Köpfe auch erreichen. Wir machen Marketing, wenn man diese Informationskampagnen so nennen will, aber letzten Endes erreichen sie Forschende, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und darum müssen wir aufpassen, dass die Netzdichte nicht zu gering wird, sondern dass sie wächst mit dem globalen Wissenschaftssystem. Und deshalb kämpfen wir sehr dafür, dass die Humboldt-Stiftung auch in Zukunft finanziell gut ausgestattet wird.
Man sieht, Sie haben am Anfang gesprochen davon, dass dann die nächste Generation irgendwann dran ist, dass das zum Leben, Sie haben als Biologe gesprochen, zum Leben dazugehört, dass es über die nächste Generation kommt. Das heißt, für die nächste Generation bleiben auch noch ausreichend Herausforderungen und Probleme übrig, wie ich das merke, an der Stelle. Sie haben am Ende das Thema Finanzierung durch die Politik angesprochen. Ganz kurze Antwort noch oder Frage. So ein bisschen enttäuscht vielleicht, dass aus den 3% pro Jahr, die ja eigentlich zugesagt waren, im Sinne einer Analogie zum Pakt für Forschung und Innovation, keine Sicherheit geworden ist. Jetzt kann man sagen, die Legislaturperiode ist noch nicht zu Ende, aber man sieht es zumindest nicht, dass dieses Versprechen der Ampel, die Mittlerorganisation genauso wie die anderen Paktorganisationen auszustatten, erfüllt wird.
Ja, das ist richtig. Ja, nun liegt die Schuld natürlich weniger bei der Ampel als bei Putin. Aber trotzdem wünschen wir uns natürlich eine klare, oder brauchen wir wirklich auch eine klare Perspektive, wenn die Stiftung weiter erfolgreich arbeiten soll. Und ja, da gibt es auch eine gewisse Enttäuschung. Wir sind alle mit ganz viel Hoffnung und auch Plänen, gemeinsam ja mit unseren Zuwendungsgebern, in diese Legislaturperiode gestartet. Und der Ukraine-Krieg und die wirtschaftlichen Folgen haben da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Andererseits geht es bei der Humboldt-Stiftung nicht um richtig viel Geld. Also es geht eigentlich sogar, wenn Sie in den Bundeshaushalt gucken, um schrecklich wenig Geld. Und da ist schon die große Hoffnung. Und ich sehe auch in den Diskussionen mit Politikerinnen und Politikern, Mitgliedern des Deutschen Bundestages, den starken Willen, die Humboldt-Stiftung hier wieder so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben vollständig erfüllen kann, attraktive Angebote machen kann und eben nicht unterkritisch wird.
Sagen Sie uns vielleicht zum Schluss noch ganz kurz Ihre kurzfristige, klare Perspektive für die Zukunft. Jetzt, wenn Sie raus sind aus der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, wie klingt man dann am besten ab? Was macht man dann als Erstes?
Was macht man als Erstes? Das weiß ich nicht.
Was machen Sie als Erstes?
Was mache ich als Erstes? Ich fahre nach Namibia, weil wir dort Kinder und Enkel haben. Das hat dann in der Tat weniger mit Wissenschaft zu tun. Aber mittelfristig wird sozusagen der Sinnteil, der Purpose wieder in einem verwandten Gebiet liegen, aber dann nicht mit Forschenden, sondern mit anderen Migrantinnen und Migranten, solchen, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben und die ja mit viel Energie hierher kommen, mit viel Energie und Willen, schon einiges an Willen und Stärke bewiesen haben durch ihre Flucht und die hier ankommen wollen und die dazu einfach einen Finger brauchen, der ihnen Orientierung und ein Minimum an Stütze gibt, damit sie in Ausbildung finden, damit sie die Sprache lernen, damit sie in unserem Behördendschungel zurechtkommen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wir können durch ehrenamtliche Arbeit unglaublich viel erreichen. Und es ist ein bisschen verwandt mit der Arbeit der Humboldt-Stiftung, auch wenn die Menschen sich in ganz anderen Situationen befinden.
Ganz herzlichen Dank. Wir sind gespannt, in welcher Beziehung oder wo wir Ihnen dann vielleicht mal wieder begegnen. Aber erstmal einen guten Ausstieg nach all den Jahren auf der Heide. Ganz herzlichen Dank. Und am Ende jedes Podcasts gibt es nochmal die immer gleiche Frage an meine Gäste mit der Bitte um eine kurze, aber prägnante Antwort. Wenn ich einen einzigen, Sie haben ja eine ganze Menge Dinge jetzt gesagt, wenn ich aber einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, dann wäre das?
Ich würde meinen Wunsch in der Tat an die Forschungspolitik richten, weil ich kein Bildungspolitiker bin. Und dieser Wunsch wäre, die Individualförderung nicht zu vernachlässigen. Cluster sind vielleicht sexy, aber sie sind immer auch ein Kompromiss. Und die wirklichen Entwicklungen der Wissenschaft gehen von Individuen aus. Und deshalb brauchen wir Individualförderung, brauchen wir das Normalverfahren der DFG und brauchen wir Freiraum für Grundlagenforschung.
Enno auf der Heide, noch Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und bald ein freier Mann. Alles Gute, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Viada. Danke.
Und damit bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört. Hinterlassen Sie gerne Ihre Kommentare zu der Folge, zu diesem Gespräch. Machen Sie gerne Vorschläge für weitere Gesprächspartner. Und ja, bleiben Sie doch dem Blog, bleiben Sie dem Podcast gewogen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich darauf, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Tschüss!